Kurt zum Mitnehmen.
Ich bild mir da ehrlich gesagt gar nichts drauf ein. Ich finde das ganz cool und ich finde, es zeigt, dass so verkehrt ist es nicht, was ich mache.
Memes in Vorlesungen, ein Weihnachtskonzert im Audimax und Fragen zu richtigen Rechenwegen über Instagram. Das klingt alles ziemlich verrückt, gibt's aber hier an der TU Dortmund. Genauer gesagt in den Vorlesungen von meinem Gast in dieser Folge. Dieser hält nicht einfach nur seine anderthalb Stunden Vorlesung ab und verlässt dann fluchtartig den Audimax. Nein, ihm ist es dabei vor allem wichtig, uns Studierende mitzunehmen. Ich bin Tim Henzmann und begrüße euch herzlich hier beim Podcast Voices of TU. Der Kurt-Podcast, bei dem wir euch spannende Leute vor und hinter den Kulissen der TU vorstellen. Mein Gast in dieser Folge ist der herbste Prof der TU Dortmund, Dr. Martin Scheer. Er ist Leiter der Abteilung Höhere Mathematik und laut Studierenden der coolste Prof an der Uni. Das zeigt zumindest seine Auszeichnung als herbster Prof der TU Dortmund. Die hat er im Wintersemester 2021-22 von der Instagram-Seite TU Dortmund Memes bekommen. Und das, obwohl er selbst gar kein Prof, sondern nur akademischer Direktor ist. Was es damit auf sich hat, wie es ist, der herbste Prof zu sein und was der Schlüssel zum Erfolg ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Aber erst einmal herzlich willkommen, Dr. Martin Scheer.
Ja, guten Morgen, hallo zusammen.
Schön, dass du da bist, Martin. Wir beginnen die Folge hier bei Voices of TU wie immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Ich fange einen Satz an und du findest dann hoffentlich ein passendes Ende. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Zu TU komme ich immer.
Mit dem Fahrrad.
Hömer 1 oder Hömer 2?
Beides, nacheinander.
Am liebsten singe ich?
Blues.
Mein lustigstes Erlebnis an der TU Dortmund war?
Ja, lustig weiß ich gar nicht. Ich habe ganz viele schöne kleine Erlebnisse so mit Studis, die einen dann rühren, irgendwie, die sich bedanken oder sowas. Und natürlich auch das Weihnachtskonzert damals, 2019.
Das Schönste an der Lehre ist für mich,
dass man selber immer noch was dazulernt, erstaunlicherweise, und dass man tatsächlich den Studis was gibt.
Ja, vielen Dank für diese kleine Schnellfragerunde. Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen was über dich gelernt und dich auch kennengelernt, aber die wohl wichtigste Frage direkt zum Anfang habe ich vergessen. Wie ist es eigentlich, der herbste Prof der TU Dortmund zu sein?
Ja, ich fand den Titel sehr cool damals, herbster Prof, habe ich so auch noch nicht gehört. Und ich finde ja TU Dortmund Memes sowieso cool. Der Pokal muss überarbeitet werden, da sind so viele Löcher drin, da kann man nicht raus trinken. Ich bild mir da ehrlich gesagt gar nichts drauf ein. Ich finde das ganz cool und ich finde, es zeigt, dass so verkehrt ist es nicht, was ich mache.
Ja.
Und ja, das freut mich.
Aber so Rückmeldungen von Studis oder so, dazu bekommt man ja weniger oder sind die auch schon manchmal an der Tagesordnung?
Nee, man kriegt relativ viel Rückmeldungen. Zum Beispiel über YouTube gibt es ja viele Rückmeldungen. Ja. Die können ja einfach anonym drunter schreiben, dann nutzen die das auch. Ne? Oder per E-Mail oder direkt in der Vorlesung auch.
Aber du bist ja selbst eigentlich gar kein Professor, also wurdest trotzdem zum herbsten Prof der TU Dortmund gewählt, sondern du bist akademischer Direktor.
Ja.
Was versteckt sich denn hinter diesem großartigen Begriff, mit dem ich und wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen gar nichts anfangen können?
Ja, es ist ja so, es gibt ja den sogenannten Mittelbau. Das sind eigentlich wissenschaftliche Mitarbeiter, also mindestens promoviert, die dann auf einer Dauerstelle hier sind. Und wenn man dann verbeamtet ist, kriegt das noch einen besonderen Titel. Und ich bin halt da noch etwas höher in der Rangliste. Und deswegen heißt das akademischer Direktor. Ich finde, das klingt sogar noch besser als Prof, oder?
Ist auf jeden Fall auch noch länger.
Ich wurde von ein paar Studis auch schon gefragt, Sie sind ja der Boss der Professoren, Sie sind ja der Direktor. So ist es aber nicht, natürlich.
Okay. Ja. Okay. Aber trotzdem kannst du dich ja seit dem Wintersemester 2021-22 dann doch als herbsten Prof bezeichnen. Ja. Was ist denn dein Schlüssel zum Erfolg?
Ich würde sagen Max. Also ne, herzliche Grüße an Max.
Kurz mal für die ZuhörerInnen, wer ist Max und was also, hat es mit Max auf sich?
Max ist mein Mitarbeiter, mit dem ich auch die ganzen Sachen zusammen mache. Er wird uns jetzt bald verlassen in den nächsten Monaten irgendwann und viel Geld in der Industrie verdienen. Aber wir haben halt viel zusammen entwickelt. Man braucht immer so Leute, mit denen man halt kreativ ist. Ne?
Ja.
Und Max ist halt jemand, mit dem habe ich das alles so überlegt, entwickelt und dann auch umgesetzt.
Also hinter dem herbsten Prof steckt also nicht nur ein Gesicht, sondern dazu zählt auch noch der Max, der
und man muss vielleicht dann dazu sagen, Max und ich haben ungefähr die gleiche Philosophie. Also wir wollen können nahbar sein und man kann alles hinterfragen und man kann uns sagen, das ist nicht so gut oder mach's mal so. Wir hören uns das alles immer an, ne? Und dann versuchen wir da den besten Weg zu entwickeln.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ihr versucht nahbar zu sein. Sieht man unter anderem, dass du auf Insta aktiv bist und man sieht Fotos von der Klausurkorrektur, wie ihr alle zusammensitzt und du gibst Studierenden Einblicke in dein Privatleben, also ganz abseits der Uni. Wenn ich jetzt so an meine Profs und Dozierenden denke, ist das eher unüblich. Warum machst du das?
Ja, gute Frage. Also so sehr Einblicke gebe ich nicht in mein Privatleben, aber schon so in meine Hobbys oder so in die Aktivitäten, die wir so machen. Ich finde, wenn man das auf einem gesunden Level macht, ist sowas wie Social Media auch nicht verwerflich.
Jetzt nicht der Influencer, der zu Hause sitzt und postet, was er isst, sondern...
Ich will auch keine Bücher verkaufen oder sowas. Also ich habe den Instagram-Account gegründet, als wir unseren Hömer-Instagram-Account gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, dann auch selber noch eins zu machen. Und habe dann einfach mal so ein paar Sachen, die ich so gemacht habe, gepostet und war ganz überrascht, dass es eigentlich relativ viel Interessantes gibt so in meinem Leben. Und
dann, was man posten könnte.
Was man posten könnte, genau.
Ja. Und die Resonanz bei den Studierenden, wie ist die so?
Cool. Also ich habe früher mal mit anderen Professoren gesprochen und die meinten, ja, das geht ja gar nicht, dass man auf Facebook befreundet ist mit Studis und so oder auf Instagram so Follower-mäßig.
Ja.
Ich sehe das gar nicht so. Ne? Ich finde, man muss so diese, ich meine, ich bin ja in der Position, die sind ja abhängig von mir in gewisser Art und Weise. Das heißt, zu nah darf der Kontakt natürlich nicht sein oder zu
eng,
ne? Weil die ja so ein, ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Aber ich finde schon, dass man Follower oder auch befreundet auf Facebook sein, also ich meine, ja.
Bietet sich an. Warum ist es dir denn dabei auch besonders wichtig, also wenn man jetzt irgendwie über Instagram sich connectet oder folgt und vielleicht auch mal in den Austausch kommt? Ich meine, so Fragen über Hömer kann ich dir bestimmt über Instagram auch schreiben und kriege dann auch eine Antwort. Warum ist es dir dabei so wichtig, mit den Studis ins Gespräch bzw. in den Austausch zu kommen?
Ja, letzten Endes wollen wir ja dafür bezahlt werden. Ich meine, und tatsächlich weiß ich aus eigener Erfahrung, man traut sich ja gar nicht, den Prof oder den Dozenten da anzusprechen. Ne? Man denkt, boah, der hat ja bestimmt andere Sachen zu tun. Deswegen, wenn ich halt eine Vorlesung halte, ist immer so die ersten Worte, dass man mich jederzeit ansprechen kann. Und dummerweise tun die das dann auch direkt in der Vorlesung und so. Aber ich finde das tatsächlich gut. Und nur so lernt man ja auch was. Ne? Man, wenn man was nicht versteht, fragt man nach und dann, ja.
Jetzt ist ja nicht nur den Studierenden dein besonderes Engagement aufgefallen, sondern auch der Uni. 2020 gab es den Lehrpreis der TU Dortmund für die herausragende Lehre in großen Präsenzlehrveranstaltungen. Heißt einfach kurz runtergebrochen für Veranstaltungen mit 60 oder mehr Teilnehmenden. Und wenn man eine Vorlesung im Audimax hält, dann hat man die wahrscheinlich schnell zusammen.
Ja.
Und außerdem hast du ja auch schon zwei Lehrpreise in der Mathematik bekommen. Eher etwas ungewöhnlich, oder?
Ja,
was hat es damit auf sich?
Also 2014 habe ich den ersten Lehrpreis bekommen. Danach haben die dann die Regeln geändert. Man kriegte so eine Gewichtung, wenn man schon mal den Lehrpreis hatte, damit man nicht nochmal den gewinnt.
Also jedes Jahr abräumt.
Genau, das wäre ja auch doof, ne?
Ja.
Aber 2021 habe ich den dann wieder gewonnen. Also offensichtlich war das ein ganz guter Jahrgang oder die anderen waren nicht ganz so gut. Weiß ich nicht.
Du hast die Gewichtung quasi besiegt.
Ja, da bin ich auch stolz drauf. Wobei ja dieser Lehrpreis ist ja einfach nur so eine kleine Anerkennung. Ich hatte mir das damals sogar überlegt tatsächlich, dass unser Dekan so einen Lehrpreis verteilt jährlich. Und das wurde dann auch gut angenommen. Und jeder, der das kriegt, freut sich dann auch sehr darüber und ist vielleicht noch ein bisschen engagierter dann auch. Ne?
Also ist auch was Positives für die Studierenden.
Auf jeden Fall.
Jetzt habe ich gerade in der Schnellfragerunde gehofft, dass du mir verrätst, was du lieber magst. Also Hömer 1 oder Hömer 2. Die Antwort hat mich jetzt nicht ganz so glücklich gemacht, ehrlich gesagt. Jetzt geht's aber bei der Hömer ja nicht allen so wie ihnen. Also, dass man Hömer 1 und Hömer 2 mag. Mir zum Beispiel. Ich selbst habe zwar kein Hömer. Für mich ist und bleibt Mathe einfach ein Angstfach. Und jetzt lehrst du höhere Mathematik, eins wohl der gefürchtetsten und unbeliebtesten Pflichtfächer bei Studierenden, wenn ich das mal so sagen darf. Wie versuchst du es denn, den Stoff für die Studis runterzubrechen und sie quasi am Ball zu halten?
Früher war das tatsächlich das Angstfach der Studierenden. Das ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr, seit ich das mache. Weil natürlich ist es nicht einfacher geworden, es ist immer noch genauso schwer, aber wir geben halt viele Hilfestellungen und vor allen Dingen sind wir auch immer da und wir haben ja unsere Tutorinnen und Tutoren, die in Kleingruppen dann auch noch viel machen, die sind auch immer handverlesen von mir. Die müssen durch so ein, wie so ein Voice of Germany Casting durch, bis sie dann endlich durch sind.
Also es ist ein bisschen aufwendiger, tut dabei.
Ja, genau,
bei dir
ein bisschen aufwendiger. Und wir bringen denen jede Woche auch was Neues bei. Und ich glaube, die haben einfach gemerkt, dass wir denen helfen wollen, dass es schwer ist. Aber wenn sie regelmäßig was tun und Gas geben, dann kriegen sie das auch hin.
Also man sieht ja auch da, dass ihr immer ansprechbar sein wollt und auch nahbar sein wollt. Wie ist es denn jetzt in der Vorlesung? Was hast du da geändert? Was habt ihr da am Konzept vielleicht auch geändert?
Ja, wir haben ja erstmal 2018 den YouTube-Kanal geöffnet. Das heißt, wir haben alle Vorlesungen auf Video aufgenommen. Wir haben erst alle Übungen auf Video aufgenommen. Und dann, wo dann Corona kam, haben wir dann alle Vorlesungen auch. Wir waren schon vorbereitet dann. Wir konnten von heute auf morgen das machen. Wir hatten 2 Wochen, aber war kein Ding. Wir wussten Bescheid. Und tatsächlich, ich habe so ein bisschen versucht, den Formalismus rauszunehmen aus der Vorlesung. Also oft in Mathematik ist ja so, man hat so eine Voraussetzung oder ganz viele Voraussetzungen und dann gilt das und das.
Ja.
Und diese Voraussetzungen sehen manchmal so schwierig aus, dass man da schon die Lust verliert, so für Studis. Ne?
Also gar nicht erst anfangen.
Ja, genau. Und wir haben das so ein bisschen so gemacht, dass wir so sagen, okay, die Voraussetzungen ignorieren wir mal so ein bisschen. Wir haben das grob erklärt, was das ist, aber nicht mathematisch korrekt. Ja, das ist dann, würden manche Kollegen vielleicht sagen, das ist weniger Mathematik, aber stimmt gar nicht, denn ich will mich auf das Hauptproblem konzentrieren, worum es in dem Satz dann geht.
Ja.
Und manchmal hat man vorher so unglaublich viele Sachen, die man aufschreiben muss. Wir schreiben die dann etwas vereinfacht auf, beziehungsweise ich schreibe auch viel in so einer Lautschriftform auf, in so ganzen Sätzen. In Mathematik schreibt man eigentlich keine Sätze.
Also nicht nur der Rechenweg, sondern auch die Erklärung, wie man...
Genau, zwischendurch schreibt man alles Mögliche dann noch rein.
Also jede Umformung und sowas. Das wird dann quasi
jetzt
mit aufgeschrieben.
Jetzt nehmen wir mal 2 von rechts und achten darauf, dass hier die Wurzel noch ist und sowas. Ne? Was man eigentlich sofort sieht, wenn man es kann. Wenn man es aber nicht kann, sieht man es halt nicht. Ne?
Die Preise zeigen ja jetzt, dass es dir durchaus gelungen ist, etwas zu verändern und auch zum Positiven hin. Was war denn quasi dein Bedürfnis damals, etwas an der Lehre der Hömer zu verändern?
Jo, das ist eine längere Geschichte. Also ich musste das von heute auf morgen quasi übernehmen, weil der es vorher gemacht hatte, abberufen wurde. Also wir reden nicht über die Details, aber der hat irgendwas ganz falsch gemacht, ganz schlecht gemacht.
Okay.
Und dann musste ich von heute auf morgen, und das war eigentlich sehr interessant, dann mal genau zu überlegen, was ist daran gut, was er gemacht hat, was nicht, und das zu ändern. Und wir haben eigentlich von Semester zu Semester, also Max war damals auch schon dabei, immer nur überlegt, was könnte man jetzt besser machen. Manches davon wurde dann sogar schlechter als vorher. Also wir mussten dann nochmal umsteuern.
Nochmal einen Schritt zurück.
Das ist so ein Try and Error so ein bisschen. Ja. Ne? Aber es hat eigentlich gut funktioniert. Ich hatte ja auch schon jede Menge Lehrerfahrung und so. Ja.
Also war kein Problem, wenn man dann von heute auf morgen, sag ich mal, einspringen muss.
Es ist tatsächlich nie ein Problem, nur es ist immer viel Arbeit und man unterschätzt das. Zum Beispiel der YouTube-Kanal. Ich hatte gedacht, man setzt sich da in so einen Raum, in 5 Minuten erklärt man kurz das Thema und geht wieder raus. Das habe ich gemacht, versucht. Nach 3 Stunden kam ich raus und habe gesagt, wir brauchen erstmal ein Konzept, weil ich hatte nichts aufgenommen. Ne?
Ja.
Weil man verplappert sich so schnell oder man verschreibt sich. Es ist echt ein anderes Medium, also echt schwer.
Ja, aber mittlerweile klappt es ja gut und ich glaube, die Videos sind mittlerweile auch so weit, dass man sagen kann, wir nehmen die über Jahre oder wie ist da der Stand?
Ja, haben wir gedacht, wir nehmen es jedes Jahr nochmal neu auf momentan,
also
aber wir wollen es jetzt im nächsten Jahr quasi so aufnehmen, dass wir es dann immer so lassen.
Also weniger Aufwand, aber dann hoffen, dass sich nichts am Lehrstoff, sage ich mal, ändert.
Ja, dann muss man natürlich ran, aber nicht alles, sondern nur bestimmte Teile. Ne?
Okay, jetzt haben wir ja viel über den YouTube-Account geredet, jetzt kommen wir mal zu dem Instagram-Account der höheren Mathematik. Man sieht dort viel, dass ihr auch irgendwie postet, wenn eine Vorlesung ausfällt oder Klausureinsicht ist, all sowas wird kommuniziert, damit die Studierenden wahrscheinlich auch schnell eben beim Scrollen in der Bahn eben mal lesen können, dass heute doch keine Vorlesung ist. Jetzt habe ich in dem Steckbrief gelesen, dass dein Berufswunsch als Kind wie bei vielen Profifußballer war, aber trotzdem wolltest du auch Rockstar werden.
Ja.
Zumindest deinem zweiten Ziel bist du dann doch ein wenig näher gekommen, denn 2014 hast du bei The Voice of Germany als erster Doktor der Mathematik teilgenommen.
Und letzter wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich gar nicht. Aber du hattest auf jeden Fall einen riesen Fanclub dabei und hast auf jeden Fall begeistert. Wie kam es denn überhaupt zu diesem, ja, ich weiß nicht, durchaus irrsinnigen Einfall, ja, vielleicht?
Ich habe mit meinen Kindern die vorherige Staffel geguckt zu Hause und ich fand das total gut und habe dann immer gemeckert, was macht der denn, das muss das doch so machen. Und meine Kinder meinten dann, du kannst das ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, kann ich. Ja, und dann habe ich mich nächstes Jahr dann beworben. Und tatsächlich muss man, bis man zu den Live-Auditions kommt, durch 5 Castings.
Ja.
Also man fängt an einem Tag an, hat 3 Castings hintereinander, immer raus oder weiter, ne?
Ja. Also dann, schon Aufwand, bevor es überhaupt losgeht.
Genau, das war am ersten Tag. Dann wurde ich nach Berlin eingeladen, durfte mir ein paar Songs aussuchen, musste die vor so einer speziellen Jury vorsingen. Dann kriegt man auch noch kein Feedback, muss nach Hause fahren. Kriegt dann irgendwann nochmal ein Feedback, okay, du wurdest eingeladen zu den Blind Auditions, muss man dann dahin. Und dann geht es ja eigentlich erst los. Ne?
Ja.
Bei mir hat es aber da dann leider gestoppt, weil keiner von den Idioten gedrückt hat.
Keiner hat sich umgedreht, aber der Vater hat es seinen Kindern und der Familie gezeigt.
Meine Kinder haben es mir geglaubt, dass ich dann doch kann, ja, genau.
Ja, eigentlich schade, aber ich denke, du konntest dennoch erhobenen Hauptes das Fernsehstudio verlassen, denn deiner Musikkarriere hat es ja gar nicht geschadet. Zwischendurch gab es auch einen DJ-Auftritt bei der Night of the Profs oder immer wieder, wie du vorhin schon angesprochen hast, gab es Weihnachtskonzerte im Audimax. Ja. Wie kommt man denn darauf, in der Vorlesungszeit Musik zu machen? Weil oft heißt es doch immer, die Zeit ist knapp und ja, dann wird in der letzten Vorlesung noch Musik gemacht. Wie passt das zusammen?
Ja, Zeit ist tatsächlich knapp, aber ich habe irgendwann mal so die Idee gehabt, 2016 war das, glaube ich, einfach mal zu fragen in der ersten Vorlesung, wer von euch singt denn oder spielt ein Instrument? Und dann war ich überrascht, wie viele das waren. Und dann habe ich gefragt, wer hat denn mal Lust, mit mir zusammen was einzuüben, sodass wir in der letzten Stunde vor Weihnachten, wo man ja eh nicht mehr viel macht,
Ist das hier an der Uni auch so wie in der Schule mit Filmwagen rein? Und das kenne ich aber anders.
Nee, ich glaube, es ist nur bei mir so, dass ich in der Stunde vor Weihnachten dann nicht mehr so viel mache. Ich habe meistens so 45 Minuten dann Vorlesung gemacht und danach noch Fragestunde oder sowas.
Ja.
Aber dann haben wir gesagt, wer will denn da in der Stunde mit mir zusammen mal ein paar Weihnachtslieder aufführen? Und dann haben wir halt geprobt und haben das gemacht. Und 2019 dann, haben wir schon ein paar Jahre das gemacht. Da waren dann auf einmal irgendwie, ich glaube, wir hatten 2 Schlagzeuger, 4 Keyboarder, 3 Gitarristen, 4 Sänger mit mir zusammen. Das heißt, vorne standen dann irgendwie, wir hätten auch irgendwie vierstimmig irgendwas machen können.
Ja.
Und wir haben dann irgendwie 2 Stunden da richtig abgerissen. Und das Audimax ist dann immer brechend voll. So, die ganzen Sekretärien sind auch da von uns und so die Freunde.
Dann ist ordentlich was los.
Und
wahrscheinlich
alle singen dann zusammen Weihnachtslieder. Ne? Wir fangen immer mit Last Christmas natürlich an, weil wir das alle hassen. Aber ja.
Jetzt hast du ja seit 2018 auch eine eigene Band, Stereo Bandits, und dort spielst du unter anderem mit einem Schulkollegen und noch 2 weiteren Modern Blues. Wir können gerne einmal kurz reinhören, wie sich das anhört.
Too many shadows in my room. Too many hours in this midnight. Too many corners in my mind.
Ja, hört sich sehr cool an, wenn ich mir das im Audimax noch mit Last Christmas oder anderen Liedern vorstelle. Sehr cool. Hier singst du In Repair von John Mayer. Nur eins von vielen Liedern, das ich auch auf deinem YouTube-Kanal gefunden habe. Was bedeutet denn für dich überhaupt Musik?
Ja, ich habe ja, bevor ich studiert habe, habe ich ja, bis ich 28 war, Musik gemacht professionell. Nur im Endeffekt hat mich das doch nicht so ausgefüllt, wie ich dachte. War mir insgesamt, weiß nicht, vielleicht wenn man total erfolgreich ist, dann kann man sich das alles füllen. Aber wenn man so, wir waren so mittelmäßig unterwegs und irgendwas hat mir gefehlt. Und dann habe ich halt aufgehört mit der Musik und habe halt ein Studium angefangen mit 28, Mathematik. Ich war also der alte Mann im Hörsaal mit nur jungen Leuten. Das war grausam eigentlich, aber ja. Ich habe relativ schnell Anschluss gefunden und heutzutage würde ich sagen, es war genau die richtige Entscheidung, weil mir das nämlich richtig Spaß gemacht hat und Musik mache ich ja nebenbei.
Also war es richtig und wichtig, sich dann für den Hörsaal vielleicht hier an der TU Dortmund zu entscheiden und nicht für die größten Mainstages in der Welt.
Tja, die hatten mich ja auch nicht so gerufen, die größten Stages. Da waren so ein paar große dabei, aber so war kein Grammy dabei oder sowas.
Also kein großen Award dann, den man gewinnen konnte, aber die gibt es ja hier auch an der TU Dortmund, wo
genau,
man ordentlich absahen kann. Ist denn die Musik so ein bisschen auch dann abschalten für dich? Jetzt mal die Lehre vergessen und die ganzen Zahlen oder die Mathematik vergessen? Oder wie kann man das verstehen?
Auf jeden Fall. Also ich kann nur jedem raten, Instrument zu lernen oder zu singen. Ich habe ja früher immer nur gesungen. Und seit ich bei Voice of Germany rausgeflogen bin, habe ich mit E-Gitarre angefangen. Und ich liebe das. Also vor allen Dingen, E-Gitarre ist so ein mächtiges Instrument.
Ja.
Das klang jetzt so harmlos da gerade.
Man kann auch ordentlich aufdrehen.
Wir drehen auch ordentlich auf, ja genau.
Jetzt haben wir heute schon über viele Erfolge gesprochen, über viele Preise und Awards. Jetzt kommen wir mal zur letzten Frage. Was wünschst du dir denn noch für die Zukunft? Oder welcher Erfolg fehlt vielleicht noch in deinem großen Trophäenschrank im Büro? Wie sieht da aus?
Ja, ich würde gern mit den Stereo Bandits auf dem nächsten TU Sommerfest spielen.
Das wäre der letzte Erfolg. Einmal hier auf.
Das wäre nicht der letzte, aber der nächste wahrscheinlich.
Der nächste.
Das wäre toll.
Ja, vielen Dank, Herr Scheer, für das Gespräch und deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich.
Das war eine weitere Folge Voices of TU. Ich bin Tim Henzmann und habe mit Dr. Martin Scheer, dem Herbstenprof der TU Dortmund, gesprochen. Dr. Martin Scheer hat mir erklärt, wie es ihm gelungen ist, das Konzept der höheren Mathematik zu verändern. Ihm ist es wichtig, dass Studierende ihn erreichen können und er dabei nahbar bleibt. In den Shownotes findet ihr außerdem noch den Instagram-Account von Dr. Martin Scheer und der Fakultät Höhere Mathematik. Außerdem könnt ihr euch auch gerne noch den Auftritt bei The Voice oder bei Herr Scheers neuer Band den Stereo Bandits anhören. Falls ihr von Podcasts einfach nicht genug kriegen könnt und noch mehr Menschen an der TU Dortmund kennenlernen wollt, hört gerne auch noch bei den anderen Folgen Voices of TU rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.